Ja, vielen Dank. Jauchzen und Jubeln fällt uns nicht immer leicht. Ich denke, es lohnt sich, sich immer wieder diese Perspektive einzunehmen, dass wir es mit Gott zu tun haben, der lebendig ist, der so viel für uns getan hat. Ja, dann kommen wir, glaube ich, auch hinein in dieses Jauchzen und Jubeln. Ich würde gerne vor der Predigt mit uns beten. Ich danke dir, dass du lebst und dass du ja heute noch mit uns zu tun haben willst, dass du deine Liebe uns entgegenstreckst, dass du zu uns sprichst, denn dass wir antworten dürfen, zuhörend, jubelnd. Das möchte ich jetzt auf diese Predigt bitten, dass du ja wirklich zu unseren Herzen sprichst, uns berührst, uns aufrüttelst, ja uns begegnest. Amen. Ja, ich möchte die Vorstellung von Dietmar heute Morgen nutzen, um das Thema Mission auch in der Predigt irgendwie nochmal aufzugreifen. Der zweite Anstoß war Norbert, ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist. Ich weiß nicht, wer diese Woche den Gemeindebrief gelesen hat. Vielleicht könnt ihr mit mir mal reingucken, Jörg. Ja, Norbert fragt, sollen wir mal über Außenmission nachdenken? Oder ich habe mal außen durchgeschrieben, sollen wir mal über Mission nachdenken? Ein Thema, das vielleicht bei uns in der Gemeinde, aber vielleicht auch in unserem persönlichen Leben ja manchmal so ein bisschen symbolisch gesprochen am Boden liegt, wo wir nicht so richtig wissen, wie gehen wir damit um, wie nähern wir uns diesem Thema, was will Gott hier eigentlich? Ich denke, die meisten von uns kennen die auffordernden Worte Jesu in Matthäus 28, 19 bis 20. Da heißt es, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bereiten am meisten Schwierigkeiten die ersten beiden Worte. Geht hin. Na gut, in der Übersetzung sind es das zweite und dritte. Geht hin. Also ich meine, hier im Gottesdienst oder in der Worship Night oder wenn wir Jugend haben, da fällt es mir relativ leicht, von meinem Glauben zu erzählen. Ja, zu jauchzen und zu jubeln, wenn ihr uns mit anleitet und zu sagen, hey, wir haben einen guten Gott und es lohnt sich, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Ja, von Menschen, die freiwillig und gerne hierher kommen, die ähnlich sind wie ich, die das gleiche glauben wie ich oder die mindestens so viel Interesse an Glauben haben, dass sie sonntags morgens um 10 Uhr aufstehen, um hier in einem Gottesdienst zu sitzen. So spät? Ich habe mir gedacht, es wäre doch viel schöner, hätte Jesus gesagt, wartet, bis sie zu euch kommen. Oder noch besser, wartet, bis sie sich euch angepasst haben. Und dann machet sie zu Jüngern. Das wäre doch viel, viel einfacher. Aber geht hin. Nepal ist jetzt weit weg. Auch das würde mir sicherlich schwerfallen, trotz des schönen Landes. Aber ich glaube, dieses geht hin ist auch hier in Deutschland schwierig. Ich weiß nicht, ich spiele gerne Fußball. Ich spiele im Moment in so einer Altherrentruppe. Ja, so alt bin ich schon, Fußball. Und wenn ich dort von meinem Glauben erzähle, stelle ich immer wieder fest, Karnäisch können die nicht. Haben die nicht gelernt. Auch meine christliche Ethik, stelle ich immer wieder fest, ist dort nicht unbedingt konsensfähig. Die Menschen haben andere Dinge, die ihnen wichtig sind als ich. Und auch die Erfahrungen, die meine Mitspieler mit Kirche und mit Glauben bisher gemacht haben, sind nicht unbedingt nur positiv. Auf den ersten Blick wartet hier niemand auf das Evangelium. Und ich glaube, eure Erfahrungen mit eurer Nachbarschaft, mit euren Arbeitskollegen werden gar nicht so viel anders sein. Hingehen ist irgendwie schwierig. Im heutigen Predigttext gibt Paulus uns Anschauungsunterricht, wie er das Hingehen praktiziert. Und ich glaube, wir können viel von Paulus lernen, wie er das macht, wie er das sieht, hinzugehen zu den Menschen und sie zu Jüngern zu machen. Ich möchte euch vorlesen aus dem 1. Korintherbrief 9, 19 bis 23 nach der Luther-Übersetzung. Wer mag, kann gerne mitlesen. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Den ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich auch die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Danke, Jörg. Paulus beginnt seinen missionsstrategischen Teil, so wie ich das mal nennen würde, mit der Feststellung der eigenen Freiheit. Im ersten Vers jetzt sehr konkret der Freiheit von Ansprüchen, die vielleicht seine Zuhörer an ihn stellen könnten, wie man vielleicht redet, wie man auftreten müsste, wie man so ein Evangelium zu sagen hat. Guckt man sich aber den Kontext dieser Verse an und auch die anderen Briefe von Paulus, stellt man fest, dass diese Freiheit bei ihm viel, viel tiefer geht. Dass es nicht nur eine situative Freiheit des Redens meint, sondern dass es um die Freiheit geht, die Gott ihm selbst geschenkt hat. Freiheit, die er von Schuld erfahren hat. Und zwar ohne eigenen Verdienst, ohne irgendetwas dazu zu tun. Er durfte ja die Liebe und die Gnade Gottes am eigenen Leib erleben. Er durfte am eigenen Leib erfahren, dass Gott ihn ganz persönlich annimmt, obwohl er die Christen am Anfang brutal verfolgte. Und schnell ist Paulus klar geworden, dass diese Erfahrung, die er selber gemacht hat, nicht nur für ihn gilt, sondern für alle Menschen gilt. Und dass das die frohe Botschaft ist, die er weitergeben darf. Dass die letzte Erfüllung des eigenen Lebens ja letztendlich nicht selbst sich zu erarbeiten ist, nicht selbst zu schaffen ist, sondern immer von Gott geschenkt wird. Er hat erfahren, dass derjenige, der sich Gott anvertraut, der ganze Sache mit Gott macht, in diesen neuen Freiheitsraum hineingestellt wird. Eine Freiheit von Schuld, eine Freiheit von Bindung, eine Freiheit von allen Anstrengungen, sich selbst erlösen zu müssen, sich selbst optimieren zu müssen. Eine Freiheit letztendlich auch von Selbstbezogenheit. Und somit, das war für Paulus ja quasi so der Kontext, eine Freiheit vom Gesetz, von dem, was die Juden gesagt haben, was man tun muss, ja, um mit Gott im Reinen zu sein. Wenn Paulus davon spricht, dass er frei ist von diesem Gesetz, wenn er frei ist von all dem, was er selber tun muss, dann spürt man förmlich, welche Last Paulus in seinem Leben abgefallen ist, welche Last von ihm genommen worden ist und wie sehr diese neue Freiheit ihm etwas bedeutet. Im Galater 5, Vers 1 fasst er diese ja, eigene Erfahrung zusammen und versucht sie zu konservieren. Er schreibt dort fast jubelnd, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft verknechten. Für Paulus ist Evangelium die Nachricht von der Freiheit, die Christus schenkt. Von der Freiheit, die er selbst in seinem Leben erfahren hat. Und er schreibt am Ende dieses Predigtextes in 23, dass er gerne ja, an diesem Segen, das durch diese Befreiung für Menschen kommt, teilhaben möchte. Er möchte es nicht nur für sich behalten, er möchte nicht nur sagen, Mensch, ich habe diese Freiheit erfahren, wunderbar, damit lebe ich jetzt, sondern er sagt, er möchte es weitergeben, er möchte, dass andere Menschen in diese Freiheit hineinkommen und er möchte das sehen und erleben, dass Gott Freiheit im Leben von Menschen setzt. Das treibt ihn an, das motiviert ihn, das Evangelium weiterzugeben. Das ist der erste Punkt, den ich heute Morgen festhalten möchte. Ich glaube, wenn wir über Mission, wenn wir über das Weitergeben des Evangeliums sprechen, dann brauchen wir eine eigene Erfahrung, wie Paulus, dieser Befreiung. Ich brauche ja etwas, was ich zu teilen habe. Ich brauche etwas, wovon ich begeistert bin. Ich brauche etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Und ich glaube, da, wo das Evangelium eher so etwas ist wie eine Tradition, das macht man halt. Meine Eltern haben halt gesagt, das ist gut. Oder wo es vielleicht das Gefühl einer ethischen Überlegenheit ist, als Christ macht man sowas nicht, ich will die CDU. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Also da, wo mein Glaube eher Werte, Ethik oder Norm ist, da habe ich eigentlich nicht viel zu teilen. Sondern ich brauche diese Erfahrung, die Paulus gemacht hat, dass da einer ist, der ihn sieht und der ihn befreit aus dem, worin er steckte. Und diese Begeisterung treibt ihn an. Und diese Freiheit, die er erfahren hat, möchte er mit anderen teilen. Für Paulus, so macht er immer wieder deutlich, war Mission nicht irgendetwas, ja, was so von außen auf ihn aufgestülpt ist, sondern es war etwas, was ja notwendig war, was zwangsläufig war. Ja, wer eine Befreiung erfahren hat, der kann sie nicht für sich behalten. Das war so seine Sicht. Er spricht an anderen Stellen davon, ja, den Zwang, das Evangelium weiterzugeben. Und damit meint er nicht, dass jemand hinter ihm steht und quasi so die Peitsche hält, sondern so sagt, ich habe so einen inneren Antrieb, ich muss das weitergeben, es kann nicht bei mir bleiben. Er dient nicht um Lohn und Dank, sondern aus Dank und Liebe, habe ich mal formuliert. Sein Lohn ist, dass er mitmachen, dass er mitwirken darf, dass er Hand, Fuß und Mund Gottes sein darf. Und ihn motiviert zu sehen, dass andere Menschen ebenfalls in diese Freiheit hineinkommen, die er selbst erlebt hat. Und hierfür, und das ist das Spannende, ist er bereit, ja, alles zu tun. Allen alles zu werden, wie er am Ende formuliert. Auch den Kindern ein Kind. Womit wir bei diesem zweiten, bei dem missionsstrategischen Teil dieses Textes angekommen sind. Um möglichst viele zu erreichen, ist Paulus bereit, allen alles zu werden. Ja, was heißt das? Das ist doch spannend. Allen alles? Wie macht man das denn? Wie werde ich dem Dirk Johann ein Dirk Johann? Was muss ich dafür tun? Was Friesisch lernen? Ja? Sehr eigene Art Humor entwickeln? Ja? Wie erreicht man einen Menschen wie Dirk Johann? Das ist eine spannende Frage, oder? Ich weiß nicht, ob Paulus darüber nachgedacht hat, mit welchen Menschen er zu tun hat. Er gibt dir drei Beispiele, die ja irgendwie die Bandbreite, in der er unterwegs ist, deutlich machen. Er sagt, dass er den Juden ein Jude geworden ist. Er sagt, die, die unter dem Gesetz stehen, die sich daran halten, die glauben, dass dieses Gesetz sie vor Gott gerecht macht, ja, denen will er keinen Anstoß liefern. Er kommt nicht hin und sagt, ey, alles, was ihr glaubt, ist Mist. Ja? Ich sage euch, wie es wirklich geht. Sondern immer wieder, wenn man seine Briefe liest, hat man das Gefühl, dass er sich auf die Juden einlässt. Dass er wertschätzt, was sie haben und wie sie unterwegs sind. Und ja, selbst bereit ist, Dinge, die er selbst schon hinter sich gelassen hat, auch zu tun. Es gibt zum Beispiel einen Bericht, wo einen seiner Mitarbeiter, den Timotheus, beschneiden lässt. Nicht, weil er glaubt, dass das notwendig ist, sondern weil er sagt, es ist einfacher für Timotheus, unter den Juden zu arbeiten, wenn er auch ein Beschnittener ist. Und am Ende seiner Missionsreise unterzieht er sich einem jüdischen Ritual, dem sogenannten Nazirea-Gelübde, auch dort, um den Juden quasi einen Schritt entgegenzugehen und zu sagen, ey, ich sehe euch, ich verstehe, dass euch das wichtig ist und ich will da nicht einfach drüber hinwegsehen. Die zweite Gruppe, den Griechen oder den Heiden, also diejenigen, die ohne Gesetz waren, die das Gesetz der Juden nicht kannten, sagt er, ist ja jemand geworden, der ohne Gesetz war. Für sie betont er immer wieder, dass es reicht, ja, an Jesus zu glauben, dass Gnade genügt und dass sie eben nicht noch zusätzlich sich an die Speisevorschriften der Juden halten müssen oder sich beschneiden lassen müssen, sondern dass allein dieser Glaube an Jesus Christus sie gerecht macht. Ich habe keine Stelle gefunden, wo Paulus seine Verkündigung beginnt mit, hört mal, so wie ihr lebt, das geht aber gar nicht. Also eure Sexualmoral oder eure Ethik oder eure Kultur, all das, das geht nicht. Sondern er sagt immer, ich bin gekommen, den gekreuzigten und auferstandenen Christus zu predigen. Alle ethischen Auseinandersetzungen, die wir auch von Paulus kennen, sind oft nachgelagert. Kommen erst dann, wenn Menschen Jesus kennengelernt haben und dann fragen, hör mal Paulus, wie sollen wir jetzt eigentlich leben, wo wir Jesus kennengelernt haben? Aber es ist nie seine erste Botschaft zu zeigen, Leute, so geht's nicht. Sondern er lässt sich auch hier ganz auf sein Gegenüber ein. Die dritte Gruppe, die er nennt, sind die Schwachen. Er sagt, er ist auch den Schwachen ein Schwacher geworden. Das sind diejenigen, die sich bekehrt haben, aber gesagt haben, Mensch, ja, ich habe das mit Gott und Jesus irgendwie verstanden, aber das mit den jüdischen Gesetzen ist mir trotzdem irgendwie wichtig und ich will nichts falsch machen. Und Paulus, ja, gesteht ihnen zu, dass sie vielleicht auch nur aus Angst heraus weiter, ja, in dieser Schwachheit, wie er es selber beschreibt, leben. Und er ist bereit, nicht nur zu sagen, macht ihr das, sondern aus Rücksicht auf sie selbst Verzicht zu üben und selbst, ja, diesen Weg, den sie sehen, ein Stück weit mitzugeben. Was ich ganz wichtig finde in diesen drei Kontexten, die er hier aufmacht, an keinem Punkt gibt Paulus seinen neu gewonnenen Standpunkt der Freiheit auf. Ihr habt das in den Einklammerungen des Bibeltextes gesehen. Paulus macht immer wieder deutlich, dass das Gesetz des Moses eben nicht zur Befreiung des Menschen reicht. Paulus macht auch immer wieder deutlich, dass ein gesetzloses Leben, also ein Leben ohne sich an Gesetze und an Gebote zu halten, beziehungsweise eine völlig ungezügelte Ethik, nicht für Christen, ja, richtig ist. Und er sagt auch sehr deutlich, dass die Schwachen eben halt das eigentlich nicht nötig hätten. Also Paulus bleibt auf seinem Standpunkt der Freiheit, die er einmal gewonnen hat, ist aber bereit, freiwillig darauf zu verzichten. Er geht damit nicht hausieren und sagt, guck mal Leute, was ich alles entdeckt habe und welcher Freiheit ich leben kann. Sondern er sagt selbst, um die anderen Menschen zu erreichen, will ich auf meine Freiheit verzichten. Und er braucht diesen Begriff des Sklaven. Er sagt, ich will allen Menschen mich zum Sklaven machen. Ich will mich ihnen freiwillig unterordnen. Wenn man es versucht zusammenzufassen, könnte man sagen, so überraschend das klingt, erklärt Paulus hier Fragen der Kultur und Fragen der Ethik erstmal für zweitrangig. Er lässt sich ganz auf die Menschen, mit denen er es zu tun hat, ein und ja, macht das, um sie zu gewinnen. In der Geschichte der Christenheit haben sich immer wieder Menschen, auch glaube ich von diesem Paulus, der sich auf Menschen einlässt, inspirieren lassen. Ich will euch zwei vorstellen. Der erste, den ich gefunden habe, war Hudson Taylor. Ich weiß nicht, wer Hudson Taylor kennt, einer der bekanntesten China-Missionare. Und Hudson Taylor wurde von vielen Kollegen kritisiert, weil er sich dazu entschlossen hatte, ganz in die chinesische Kultur einzutauchen, in chinesischer Kleidung zu leben, sich so einen Chinesenzopf wachsen zu lassen und so einen, ich weiß nicht, wie der heißt, so einen Hut aufzusetzen. Und das kam nicht gut bei seinen Kollegen an. Wörtlich sagten sie, ich fand das ein schönes Zitat, muss ich euch vorlesen, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Alle Menschen sind vor Gott gleich, aber das kann man doch nicht wörtlich nehmen. Unsere britische Kultur ist der chinesischen doch haushoch überlegen. Hudson Taylor, so ein Narr. Ja, man kann leicht über Hudson Taylor bzw. über seine Kollegen lachen und sagen, Mensch, das geht doch nicht. Aber ich glaube, das ist manchmal ein Hindernisgrund für Missionen. Vielleicht nicht unsere britische Überlegenheit, aber unsere christliche Überlegenheit. Ja, so kann man doch nicht leben. Oder wie kann man denn dieses oder jenes tun? Hudson Taylor ist bereit, sich einzulassen, so wie Paulus es hier quasi vorgibt. Im Kontext der Außenmission ist das vielleicht noch ganz klar. Deepak, du hast es vorhin gesagt, wenn ich jetzt nach Nepal gehen würde, als Missionar, hätte ich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Müsste ich erst eine Sprache lernen, die mir wahrscheinlich sehr schwer fallen würde zu lernen. Ich müsste versuchen, die Kultur irgendwie ein bisschen nachzuvollziehen und zu verstehen, wie ein Nepalese tickt und wie auch das Evangelium eine frohe Botschaft für ihn sein kann. Aber ich glaube eben, dass es auch bei uns in unserer Nachbarschaft, in unserem Fußballverein, an der Arbeit immer wieder diese spannende Frage ist, wie kann ich mich einlassen, wie kann ich die Sprache der Menschen lernen, wie kann ich ja, anknüpfen, wie kann ich eintauchen. Ein zweites Beispiel habe ich gefunden, Jörg, magst du es auch zeigen? Dieser junge Mann heißt Martin Dreyer, stammt so ein bisschen der Punk-Szene und er hat eine Gemeinde, die Jesus Freaks, die vielleicht der eine oder andere kennt, gegründet. Er hat es getan für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er hat gesagt, Mensch, die Gemeinden, die ich kenne, egal ob freikirchlich oder landeskirchlich, die passt für manche Menschen nicht. Menschen, die als Alkoholiker leben, Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die ja, andersdenkend sind, andere Musik hören, die als Punker durchs Leben gehen. All diese, sagt er, passen einfach nicht ja, in Gemeinden hinein, finden dort keinen Platz und finden auch oft in der Gesellschaft keinen richtigen Platz. Um diese Menschen zu erreichen, hat er versucht, die Hindernisse so gering wie möglich zu machen. In den Gottesdiensten wurde die Sprache gesprochen, die die Menschen auch sonst sprachen. Wurden die Lieder gesungen, oder nicht die Lieder, aber die Musik gebraucht, die die Menschen auch sonst hörten. Es gab keine wirkliche Liturgie. Jeder konnte in den Kleidungsstücken kommen, in denen er auch sonst im Alltag rumlief. Anzug und Krawatte waren dort sehr selten gesehen. Und selbst das Trinken von Bier im Gottesdienst war okay. Also kann man sich jetzt vorstellen, hinten in den letzten drei Reihen wurden dann die ersten Pils aufgemacht, während ich hier vorne die Predigt mache. Ein vielleicht etwas befremdlicher Gedanke. Aber Martin Dreyer hat gesagt, ich möchte keinen Anstoß an Fragen liefern, die nicht so relevant sind. Ethische Fragestellungen, die man nachgelagert sicherlich behandeln kann. Aber mir ist es wichtig, diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Ähnlich wie Paulus es bei den Heiden und bei den Juden und bei den Schwachen vormacht, sind Hudson Taylor und Martin Dreyer bereit, sich ganz auf die Menschen, denen sie das Evangelium bringen wollen, einzulassen. Ich glaube, unser Hingehen kann von dieser Haltung inspiriert sein. Das ist das Zweite, was ich heute Morgen festhalten möchte. Ich glaube, sich so auf Menschen einzulassen, heißt ja im ersten Schritt, sie erst einmal wahrzunehmen, sie erst einmal kennenzulernen. Ja, erst mal zu gucken, welchen Lebensrealitäten sie stecken. Und das beginnt eben mit Rücksicht. Jedem Menschen, mit dem ich es zu tun habe, erstmal so zu begegnen, wie er ist und ihm nicht erstmal zu sagen, wie er zu leben hätte oder wie es vielleicht noch besser und anders geht. Ich glaube, das Ziel von Mission ist eben nicht kulturelle Anpassung und ist auch nicht die Weitergabe meiner Ethik, sondern ist die freimachende Botschaft von der Liebe Gottes für uns Menschen. Weil ich glaube, wer bereit ist, sich erstmal auf Menschen einzulassen, ohne sie zu verurteilen oder gleich verändern zu wollen, der feiert etwas von ihren Sehnsüchten, von ihren Hoffnungen im Leben, aber vielleicht auch von ihren Problemen und Nöten, von den Situationen, in denen sie stecken und die ihnen Mühe machen. Und beginnt vielleicht in dieser Zeit, die er mit den anderen Menschen verbringt, Anknüpfungspunkte zu finden für die frohe Botschaft, für das Evangelium. Wenn ich zum dritten und letzten Punkt kommen möchte. Ich glaube, da, wo ich Menschen begegne, wo ich herausfinde, wo ich mitbekomme, in was sie stecken, was ihr Leben ausmacht, was ihre Fragen sind, ihre Nöte, ihre Sehnsüchte, kann ich in dem nächsten Schritt auch überlegen, welcher Aspekt des Evangeliums kann für diese Menschen ganz konkret frohe Botschaft sein? Was ist frohe Botschaft für meine Nachbarn? Was ist frohe Botschaft für die Menschen hier in Schönforst? Was ist frohe Botschaft für meine Fußballkollegen? Letztendlich ist es immer wieder die Frage, wo das Evangelium, wo diese bedingungslose Zuwendung Gottes zu uns Menschen ja einen Anknüpfungspunkt finden kann im Leben von Menschen. Und letztendlich die Frage, welchen Gewinn haben die Menschen davon, sich einzulassen auf diesen sie liebenden Gott. Ja, wir haben nur das eine Evangelium, wir können das nicht verdrehen, wir können das nicht anders machen und nicht wie so eine Ware quasi kundenorientiert anbieten und sagen, guck mal, so passt es für dich, so schmeckt's. Aber ich glaube, wir können uns entscheiden, ja, Herausforderungen, sich auf Gott einzulassen, dort zu setzen, wo es sich lohnt und nicht Skandale dort zu produzieren, wo Gott sie gar nicht haben will. Auch wenn wir nur dieses eine Evangelium haben, dürfen wir immer wieder neu ja, dieses Evangelium formulieren, immer wieder neu es anbieten als frohe Botschaft für konkrete Menschen, für konkrete Situationen, ja, für das, was sie eben halt auch ausmacht. Timothy Keller, der Gründer der Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, zu dem regelmäßig jeden Sonntag 5000 Gottesdienstbesucher kommen, er betont, dass aus dem wirklichen Verstehen des Evangeliums Veränderung, Heilung und Befreiung für alle Dimensionen des Lebens erwachsen. Wenn das stimmt und wenn das so ist, dass das Evangelium eben nicht nur einfach deine Schuld ist dir vergeben ist, sondern dass Gott Menschen ganzheitlich sieht und verändern möchte und ihnen Befreiung schenken möchte, dann dürfen wir dieses Evangelium auch ja ganz konkret in die Lebenssituation von Menschen hineinsprechen und uns fragen, wie kann es relevant werden für Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ein Beispiel haben wir bei den Jesus Freaks bei Martin Dreyer gesehen. Martin Dreyer hatte Menschen im Blick, die ganz viel Ablehnung erfahren haben. Ablehnung von der Gesellschaft, von Menschen, vielleicht Ablehnung von Kirche und damit in ihrer Wahrnehmung auch von Gott selbst. Die immer wieder das Gefühl bekommen haben, hey, du gehörst hier nicht rein. Du wirst nicht gesehen, du gehörst nicht dazu. Für sie war die gute Botschaft, Gott sieht dich. Du bist wertvoll, du bist ein geliebtes Kind Gottes und du darfst so kommen, wie du bist. Und diese Botschaft hat Martin Dreyer ihnen nicht nur erzählt, aus einem, ja, so von oben herab, sondern er hat sich ja, auf den Weg gemacht, ihnen diese Botschaft ganzheitlich zu vermitteln, zusammen ja, sie mit ihnen zu erleben. Die eine gute Nachricht, so will ich es zusammenfassen, muss nicht immer gleich ausgesagt werden. Sie ist eine frohe Botschaft für uns Menschen. Sie nimmt jeden einzelnen Menschen ernst und begegnet den Fragen und Sehnsüchten von uns Menschen. So dürfen wir den Schuldigen Vergebung anbieten. Wir dürfen den Trauernden Trost anbieten. Den Suchenden können wir ja, den Weg zum Sinn des Lebens zeigen und den Einsamen die Nähe Gottes versprechen. Hingehen, so hatte ich die Predigt begonnen, fällt mir, fällt uns oft schwer. Ich glaube, Paulus lehrt uns heute Morgen diese drei Dinge, die ich gerade gesagt habe. Ich will sie einfach noch mal kurz wiederholen, damit sie so ein bisschen im Kopf bleiben. Für Paulus hat das Evangelium etwas mit Freiheit, mit Befreiung zu tun. Eine Freiheit, die Gott uns bedingungslos schenkt. Und diese Freiheit ist keine theoretische, ist nicht nur Tradition, sondern ist eine, die er persönlich erfahren hat, die sein Leben reich und frei macht. Und das drängt ihn, diese gute Botschaft, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Hingehen kann demzufolge einfach nur gelingen, ja, wenn ich diese Erfahrung selbst auch gemacht habe, wenn ich etwas zum Teilen habe und wenn ich nicht nur Werte, Moral oder Ethik zu teilen habe. Der zweite Punkt war, hingehen bedeutet für Paulus, allen alles zu sein, um sie für Jesus zu gewinnen. Diese Haltung des echten Einlassens, des Kennenlernens von Menschen ist etwas, was wir, glaube ich, zutiefst von Paulus lernen können. Menschen erstmal so stehen zu lassen, wie sie sind, sie nicht zu verurteilen, sondern ihnen so zu begegnen, wie Jesus es auch getan hätte. Und drittens, ja, immer wieder diese Wahrnehmung, dass Gottes Liebe alle Menschen genau dort berühren und begegnen möchte, wo sie Fragen, wo sie Sehnsüchte haben, ja, wo sie auch empfänglich sind vielleicht für die gute Botschaft. Auch wenn wir nur dieses eine Evangelium, so hatte ich es gesagt, haben, dürfen wir es immer wieder neu den Lebenssituationen und Lebensrealitäten von Menschen anbieten und neu für sie aussagen. In diesem Sinne, geht hin und mache zu Jüngern. Amen.